Herr Ginsburg, was hat Sie eigentlich bewogen, sich mit dem Thema Reichsbürger auseinanderzusetzen?
Am Anfang war es wirklich nicht viel mehr als ein bisschen morbide Neugier. Ja, es gab den Polizistenmord im Oktober 2016 und plötzlich war die Presse und vor allem das Fernsehen voll mit Bildern von diesen komischen Irren, durchgeknallte Extremisten und paradiesvögelhaftige Außenseiter, die in der Gegend herummarschieren und die Existenz der BRD ablehnen. Als ich beschlossen habe, ich schaue mir das mal an, hatte ich eben dieses Bild und habe mich aufgemacht, ganz naiv eigentlich. Aber das, was ich schon bei meinen ersten Ausflügen in die ersten Reichsbürgersekten gesehen habe, zeigt mir dann halt ein sehr, sehr anderes Bild. Ein sehr viel breiteres Bild, ein sehr viel bedrohlicheres, ein sehr viel heterogeneres als das, was man vermutet, wenn man nur diese Oberflächenbeschreibung der Presse wahrnimmt.
Wie sind Sie denn konkret vorgegangen, um ja so quasi undercover in diese Szene reinzukommen?
Wie gesagt, anfangs unglaublich naiv. Mit meinem echten Reisepass bin ich in die berüchtigte Sekte dem Königreich Deutschland eingereist. Der König himself saß gerade im Knast und ich wollte in den Abgrund schauen, was passiert, wenn der Abgrund einem freundlich einen Kaffee anbietet. Irgendwann gehörte ich dann tatsächlich auch zum inneren Kreis dieser Vereinigung. Als es dann allerdings weiterging, weil die Grundlage dieser Ideologie sehr, sehr viel bedrückender ist, als den Anschein hat, dann war es auch notwendigerweise, dass mir ein alter Ego zulegte. Ich nannte mich also fortan Tobias Patera, ich hatte meinen eigenen Blog und so kam ich dann immer mehr in diesen Strudel hinein, in diese breite Szene aus Braunesoteriker, Neofaschisten, Neonazis und Verschwörungsideologen à la Couleur.
Also Ihr alter Ego war ein Mitläufer oder begeisterter Unterstützer der Sache, ja?
Ja, ein frisch aufgewachter Ideologe, so sagt man dann natürlich. Es gibt das wahre Volk, die Aufgewachten und die Bevölkerung, das sind die Schlafenden, die Systemknechte. Ich war also aufgewacht, konnte jetzt diese Sprache sprechen, verstand die Chiffren und ein Facebook-Account und eine Internetseite später und nach gingen mir wirklich sämtliche Tore und Türen auf.
Sind Sie eigentlich da irgendwann mal, ja, nennen wir es mal, aufgeflogen?
Es gab Momente und interessanterweise kamen die halt immer von der Ecke, wo man es nicht vermutet. Da sitzt man am Tisch mit einer bunten Mischung aus AfD-Funktionären und Neonazis, beinharte Menschen, von denen man wirklich nicht sich wünscht, dass die einen erkennen oder etwas gegen sie haben und zwischen denen ein schwerst alkoholisierter, alkoholkranker Wirrkopf. Und dem kam ich komisch vor. Das war einer der wenigen Momente, wo jemand sagte, der Tobi kommt mir vor wie ein Spitzel. Zum Glück, meine ganzen Neonazi- und Neofaschisten-Freunde kamen mir zu Hilfe. Mein Gott, junger Mann, in diesem Alter hatte ich auch viele Fragen. So kommt man dann wieder raus. Aber es gab diese Momente und die waren immens gruselig. Aber gleichzeitig, wenn man sich in dieser Szene bewegt, diese Sprache ein wenig spricht, versteht, was das für eine grundgefährliche Ideologie ist, die gerade durch Deutschland rauscht, dann ist es leider Gottes nicht schwer, dazuzugehören.
Gibt es eigentlich überhaupt den Reichsbürger?
Nee, das ist ein relativ hilfloser Begriff. Der bezeichnet ja eine ganz bestimmte Strömung dieser Staatsleugner. De facto haben wir es mit einer Ideologie zu tun, die einfach aus der rechtsextremen Szene kommt. Die haben wir in Deutschland seit 1945, als irgendwelche alten Nazis nicht wahrhaben wollten, dass ihr deutsches Reich vorbei ist und es jetzt die Bundesrepublik gibt. Und aus dieser Tradition, diese Denkweise, diese Ideologie, die Deutschen wären Opfer einer riesigen Weltverschwörung und die BRD sei nur ein Teil dieses kuriosen Komplotts, diese Ideologie hat es geschafft, sich über die letzten Dekaden in die unterschiedlichsten Milieus reinzufräsen. Und dann sind es eben auch unterschiedliche Leute, die daran glauben und sich darüber auch vernetzen. Seien das halt irgendwelche pseudolinken Systemkritiker hin zu den stahlharten Neonazis, über irgendwelche Esoteriker, die dort aus Verzweiflung oder Verwirrung reinstolpern. Es gibt leider keine Grenzen, weder von Ost nach West noch Bildungshintergrund oder Klasse.
Sind die gut miteinander vernetzt?
Ja und nein. Es ist bedrohlich und auch das dürfte ich dann aus der ersten Reihe beziehungsweise aus einem Hinterzimmer von diversen Restaurants und Kneipen mitbekommen, gibt es Versuche, die Szene zu vernetzen. Das scheitert dann meistens daran, dass eben die Szene viel zu bunt ist. Die Hippie-Kommune, die nur so Juden hasst, kann sich schwer mit der kriminellen Biker-Gang zusammentun, obwohl es dann eine ideologische Überschneidung gibt. Es ist also eine wahnsinnig effektive, verflucheffektive Verschwörungstheorie, die diese Menschen zusammenhält und auch zusammenbringt, aber dass wir jetzt, wie es manchmal in der Presse steht, mit einer Reichsbürgerarmee zu rechnen hätten, das ist nicht der Fall. Gruseliger ist, dass diese grundsätzlichen Ideen sich allerdings verbreiten. Also die Vorstellung, dass Deutschland nicht souverän, nicht echt, nicht legitim wäre, das haben wir in großen Teilen der AfD. Das haben wir von Leuten, die im Bundestag sitzen. Und auch solche Menschen dürfte ich kennenlernen.
Was beschreiben Sie in dem Buch?
Das Buch ist eine Mischung aus sicherlich einem Sachbuch, denn grundsätzlich gibt es viel zu wissen über die Ideengeschichte der Rechtsextremen in Deutschland. Dann ist es selbstverständlich eine wilde Reportage und auch irgendwo eine vielleicht etwas kuriose Abenteuergeschichte. Denn das, wo ich da reingestolpert bin, das war keine Absicht. Das war ein Strudel, der einen mitreißt.
Hat denn die Szene nach der Veröffentlichung des Buches darauf in irgendeiner Form reagiert?
Ja, es gab natürlich Reaktionen. Und wie gesagt, die Szene ist groß. Ich kann nicht sagen, die Szene hat reagiert. Aber Einzelleute haben viel und eifrig reagiert. Es gab natürlich entsprechende Nachrichten. Allerdings möchte ich auch erreichbar bleiben. Also die Hassnachrichten, die mein alter Facebook-Account bekommt, die werden auch alle beantwortet. Möglichst freundlich, möglichst menschlich. Ich habe versucht, diese Menschen, unabhängig davon, welchen Background sie haben, auch im Buch als Menschen darzustellen. Nicht zu dämonisieren, nicht zu denunzieren. Und so versuche ich denen auch jetzt zu begegnen, auch wenn mir da jemand den Tod an den Hals wünscht oder irgendwelche Gewaltfantasien von sich lässt. Von den Menschen, die vielleicht einem am gruseligsten vorkommen können, von denen kam allerdings nichts. Die haben nämlich auch nichts zu befürchten von ein wenig Öffentlichkeit. Es ist dann halt tatsächlich so, dass man den Hass dann eher so von einzelnen Menschen bekommt, die dann den angestauten Hass irgendwo raussprudeln lassen müssen.
Sie werden also oder wurden offenbar bedroht, ist schon mal irgendwo ernst draus geworden?
Nein, ernst nicht. Es gab die Momente, dass ich auf der Straße erkannt wurde, aber da blieb es meistens bei einem saftigen Arschloch und ich konnte einfach schnell einen Schrittes weitergehen. Aber so oder so, davon darf man sich ja auch nicht abschrecken lassen. Grundsätzlich in einer Zeit, wo ein politischer Wahn wieder Konjunktur in Deutschland hat, ist es eine Notwendigkeit für uns alle eigentlich, uns nicht einschüchtern zu lassen.